SWR 2.
Literatur im Gespräch über zwei Bücher, die vom Alltag im Iran berichten. Zum einen ist es ein schon etwas älterer Roman von Shahrnoosh Parsipur, der nun erstmals auf Deutsch erscheint. Frauen ohne Männer heißt dieses Buch. Es spielt im Iran der 50er Jahre und begegnet Gewalt und politischer Bedrängnis mit aberwitziger Magie. Aberwitziges findet man auch im neuen Buch von Amir Hassan Cheheltan. Er liegt jetzt mit Teheran, Stadt ohne Himmel, den letzten Teil einer Trilogie über seine Geburtsstadt vor und das schillernde Porträt eines Gefängnisdirektors. Esther Schneider und Felix Schneider diskutieren mit Franziska Hirsbrunner.
Wir haben zwei Bücher vor uns, die es im Iran selbst nicht leicht hatten. Die sind wohl beide zu gewagt und zwar nicht nur formal. Frauen ohne Männer von Shahrnoosh Parsipur in den späten 70er Jahren geschrieben, wurde sofort nach der Veröffentlichung 1989 verboten. Parsipur saß mehrmals in Haft wegen ihrer politischen Aktivitäten. Heute lebt sie in den USA und auch Amir Hassan Cheheltan musste zeitweise ins Exil flüchten. Und der letzte Teil seiner Romantrilogie über Teheran, den wir jetzt eben besprechen wollen, konnte ungekürzt bislang nur in der deutschen Übersetzung erscheinen. Das heißt doch einiges. Der Roman schildert einen Tag im Leben eines Folterers. Über Shahrnoosh Parsipurs Roman wollen wir jetzt zuerst reden. Vorher möchte ich aber noch wissen, welches der prägendste Eindruck ist, den die beiden Lektüren bei Ihnen hinterlassen haben, Esther Schneider und Felix Schneider.
Mich haben beide Bücher sehr berührt. Das eine, das erste, Frauen ohne Männer von Parsipur, hat mich berührt, weil es in sehr poetischer Sprache mir eine Welt eröffnet, die mir fremd ist. Also die Autorin greift ja den Kult um die Jungfräulichkeit auf und macht diesen Kult, also diese Jungfräulichkeit zum Thema ihrer Erzählungen. Und ist ja auch eine Mischung aus Realität und Märchen, das hat mir gefallen. Und beim zweiten Buch, Teheran ohne Himmel, da hat mir gefallen, dass ich ein Porträt von dieser Stadt bekomme, und zwar aus einer sehr speziellen Sicht, aus der Sicht einer zwielichtigen Figur aus der Unterwelt.
Überraschung ist das hervorragende Merkmal. Ich war überrascht auch über die Zusammenstellung. Wir kriegen sozusagen eine männliche und eine weibliche Perspektive auf diese schwierigen iranischen Verhältnisse. Überraschend fand ich auch dieses Frauenmärchen von Parsipur. Ironisch manchmal, ernst dann wieder und dahinter so eine Philosophie der Mystik. Dann bei Cheheltan, ja, Überraschung und natürlich auch ein bisschen Erschrecken. Es ist ja ein Psychogramm eines menschlichen Monsters, was aber für mich sehr viel Auskunft gegeben hat über die Hintergründe dieser gewalttätigen iranischen Geschichte.
Wenden wir uns nun als erstes Frauen ohne Männer von Shahrnoosh Parsipur zu. Hören wir uns an, wie der Roman beginnt. Es liest Jennifer Kakshuri.
Madocht. Der Garten, von Mauern aus Lehmstroh umgeben. Saftig grün lag jenseits des Dorfes am Fluss, der das Grundstück begrenzte. Es war ein Kirschgarten mit sauren und süßen Kirschen. Auf dem Grundstück stand ein Wohngebäude, halb Land, halb Stadthaus mit drei Zimmern. Vor dem Haus befand sich ein Wasserbecken voller Algen und Frösche. Rings um das Bassin war Kies gestreut und unweit standen vereinzelte Weidenbäume. Nachmittags lag das dunkle Grün des Wassers mit dem hellen Grün der sich spiegelnden Weiden immer in lautlosem Wettstreit. Madocht stimmte das jedes Mal traurig, weil sie Streitereien überhaupt nicht mochte. Einfach und unkompliziert wie sie war, wünschte sie, alle und alles sollten sich miteinander vertragen, selbst die Myriaden von Grüntönen dieser Welt. So ruhige Farben, gewiss, und doch, dachte sie. Unter einem der Bäume stand mit zweien ihrer vier Beine auf der Einfassung des Beckenrands eine Bank, die auf dem glitschigen Untergrund jederzeit ins Wasser rutschen konnte. Auf dieser Bank saß Madocht und betrachtete das Wasser, die Spiegelbilder der Weiden in ihrem Streit und das Blau des Himmels, das sich meist nachmittags machtvoll über diesem grünen Reigen erhob und Madocht wie der höchste Richter vorkam. Wenn Mahdocht im Winter strickte oder wog, Französisch zu lernen oder die Welt zu bereisen, dann deshalb, weil man in der Kälte gesunde Luft atmen konnte. Im Sommer hingegen war es damit vorbei, denn der Sommer war voller Rauch und Dunst und Staub und es wimmelte von Autos und Menschen. Dazu diese großen, traurigen Fensterscheiben, die die stechende Sonne hereinließen. Warum zum Teufel begreifen Sie nicht, dass solche Fenster in unserem Land nichts taugen? Das fragte sich Mahdocht und war auch deshalb schlecht gelaunt, weil sie der Einladung ihres älteren Bruders Hushang Khan notgedrungen gefolgt und hierher in den Garten gekommen war, wo ihr nun nichts anderes übrig blieb, als den Lärm der Kinder zu ertragen, die den lieben langen Tag Geschrei machten, sich die Bäuche mit Kirschen vollschlugen, allabendlich Durchfall bekamen und nächtelang Joghurt aßen.
So also beginnt Frauen ohne Männer von Shahnush Parsipur. Parsipur wurde 1946 in Teheran geboren und sie schreibt in diesem Buch im Grunde über die Generation ihrer Mutter, also über eine Zeit noch vor der islamischen Revolution, lange vor der islamischen Revolution, ich würde sagen so 50er Jahre. Und wenn man die Geschichte kennt, und wir kennen sie jetzt natürlich, dann merkt man, da sind so kleine Zeichen schon angelegt für das, was nachher abgeht. Aber eine Überraschung ist es doch. Also was nachher abgeht nach dieser Einleitung, fand ich doch sehr überraschend. Wie ging es Ihnen?
Ja, mir ist es auch so gegangen, weil diese Frau, die da auf dieser Bank sitzt und sich, da habe ich übrigens sehr gelacht, ärgert darüber, über diese großen traurigen Fenster, die sich ja in diesem Land überhaupt nicht eignen. Das ist etwas, was die Autorin immer wieder so einfließen lässt, solche kleinen, witzigen Bemerkungen. Also das Leben dieser Frau nimmt eine sehr eigenartige Wendung. Sie ist Lehrerin und unterrichtet und ein Kollege von ihr fragt eines Tages, ob sie mit ihm ins Kino gehen würde. Und da fühlt sie sich sofort in ihrer Jungfräulichkeit und Ehre verletzt und kündigt sofort. Und ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen und beschließt dann irgendwie sich ihre Jungfräulichkeit zu erhalten und beschließt, sie werde ein Baum. Also das heißt, sie wandelt sich von einer Frau in einen Baum. Und diese Bilder, also die sind wirklich sehr überraschend und sehr speziell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist.
Bei jeder dieser Figuren ist das so. Sie pflanzt sich als Baum genau ein. Und Frau Zehn, ja, das ist die zweite Frau. Das ist eine ziemlich dumme, mäßig intelligente, sehr angepasste Frau. Die hält alle Leute mit einem runden Gesicht für dumm. Und die hat irgendwo gelesen und behauptet jetzt, dass die Jungfräulichkeit kein Häutchen sei, sondern ein Loch. So. Und mit dieser Erkenntnis verunsichert sie total Frau Klager. Das ist die dritte Frau, die uns vorgestellt wird. Sie für uns, die lebt in einer Ehe mit einem, einer katastrophalen Ehe, da ist nur Hass. Und ihr Lover ist auch schon tot. Und wie sie erfährt, dass also die Jungfräulichkeit jetzt kein Häutchen, sondern ein Loch ist, stürzt sie sich gleich vom nächsten Garagendach runter und sie stirbt. Und dann steht sie wieder auf, geht durch eine Stadt in Aufruhr, kauft sich ein Aufklärungsbuch, liest das, wird ein neuer Mensch, kommt nach Hause, wird gleich von ihrem Bruder erstochen, weil sie ja abgehauen ist, wird begraben, aufersteht und beschließt dann eine Anti-Bruder-Gesellschaft zu gründen, nämlich nach Karatsch zu gehen. Dann gibt es noch eine letzte, eine fünfte Figur, das ist eine ehemalige, also eine Hure, wie wir sie kennenlernen, 30 Freier pro Tag, anstrengender Job, und die hat Wahrnehmungsstörungen, da kommt das Überraschende wieder, fand ich genau. Ganz toll, die sieht die Männer ohne Kopf, einfach ohne Kopf, was man bei einer Hure gut verstehen kann. Ja, aber dann nimmt sie Urlaub, wäscht sich exzessiv, betet exzessiv, weint exzessiv und haut auch ab nach Karatsch.
Also diese ganzen Frauen, ich fasse das jetzt mal so zusammen, diese ganzen Frauen werden sich eben in diesem Garten wiederfinden, sich dort versammeln, wo sich Mahdocht als Baum eingepflanzt hat, um ihre Ehre und auch der Religion weiterhin Referenz zu erweisen. Es ist ja auch interessant, dass in dem Ausschnitt, den wir ganz am Anfang gehört haben, Mahdocht sich darüber ärgert, dass Grün, die Farbe des Islam, dann doch irgendwie nicht harmonisch ist, sondern dass es viel zu viele Grüntöne gibt in dieser Welt und dass die miteinander in Streit geraten. Also, diese Frauen sind da, die leben dort eine Weile zusammen, dann zerfällt diese Gemeinschaft wieder und jede Frau kehrt so quasi wieder in ihr normales Leben zurück. Da denkt man erst, das ist super lustig, aber das hat natürlich auch gewisse Hintergründe.
Ja, also was natürlich ganz speziell ist an dieser Geschichte, und das hat Felix Scheier ja schon angetönt, diese Geschichten über diese Frauen, die beginnen in der Realität und die kippen dann irgendwann, und zwar bei jeder Geschichte, kippt das so in etwas Irreales, in etwas Magisches hinein. Und das hat mir sehr gefallen, dass die Autorin mit diesen zwei Ebenen arbeitet. Also das geht dann so ganz natürlich vor sich. Es ist kein Bruch, sondern es ist ganz normal, dass zum Beispiel diejenige, die sich da aus dem Fenster stürzt, weil sie gedacht hat, dass Jungfernhäutchen sei ein Häutchen und nicht ein Loch, dass die dann plötzlich die Gedanken der Menschen lesen kann. Das ist ganz normal, dass das geschieht einfach. Und auch die Einpflanzung der einen Frau als Baum, das ist nicht speziell, sondern sie baut das, diese magische Realität sehr gut ein. Und ich vermute auch, dass das einen Hintergrund hat, auch zu den Mythen und Legenden in der persischen Geschichte, also dass sie da auch Elemente heranzieht und dann diese Geschichten hinein verwebt. Sie tönt es ja auch am Ende einmal an in ihrem Nachwort, dass sie da
ganz
Figuren...
sicher, also da wird's ernst dann in diesem Garten. Es gibt einmal diese Reisemetapher, die Reise als Metapher für den Aufbruch der Frau, der Emanzipationsprozess der Frau, die eben nicht zu Hause hocken will und warten, bis andere ihr von der Welt erzählen, sondern selber die Welt erfahren will. Und das andere, was Sie erwähnt haben, Esther Schneider, ich glaube, das ist schon ein mystisches Konzept. Also dahinter ist eine Form von Unio Mystica, die diese Frauen da erleben. Das ist einmal der Baum, der mit den Elementen verschmilzt und sich dann auflöst. Dann ist es einmal diese Frau, die ehemalige Hure, die zu Licht wird. Und es gibt dann, für mich ist das ja auch die Hauptfigur, bei Muniz eine lange Reflexion über Erfahrung und Erkenntnis, über Bosheit und Liebe, über Kritik und Liebe, wo diese Verschmelzung mit den Elementen, diese Verschmelzung mit der Natur in Gegensatz gesetzt wird zu der Erkenntnis. Die Muniz, die Gedanken lesen kann, weiß immer schon alles und erfährt deswegen nichts. Sie, wenn sie sich einem Baum nähert, der eine Rinde hat, und die raue Rinde steht für die Bosheit der Menschen, weiß sie schon, dass die Rinde rau ist und erfährt es gar nicht mehr. Und der Baum, der sich auflöst, es ist eine Art Versöhnung, und das ist vielleicht auch das Geheimnis dieses Textes, dass er diese Unterdrückung, diese gewalttätige Unterdrückung der Frau so schildern kann, dass es nicht verbittert ist, weil es auch seine Art, ja, Versöhnung ist nicht das richtige Wort, aber es gibt irgendetwas, eine poetische Auflösung, ohne dass die Kritik daran geschmälert würde. Das fand ich die Leistung des Textes.
Ich glaube, das wird auch dadurch erreicht, dass da ein unglaublich scharfer Humor am Tun ist. Also so nehme ich es jedenfalls wahr. Das ist kein lieblicher Humor, auch kein grotesker Humor, obwohl der Text ja im Grunde groteske Geschichten erzählt, sondern es ist ein Humor, der wirklich ganz genau hinschaut und der dann manchmal auch gar nicht zurückschreckt vor Zynismus, weil diese ganzen Frauen, die kommen ja am Schluss wieder zurück in ein reales Leben, und da gibt es so die Gewinnerinnen und es gibt die, ja, für die geht's halt nicht richtig weiter, sondern das ist so öd, wie es vor dem Ausbruch war. Zum Schluss, mich würde interessieren, also ich lese diesen Humor auch als Marker für einen gesellschaftlichen Unterstrom, der unter diesem Buch liegt, also so eine Art, ja, Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsbild. Wie sehen Sie das? Felix Schneider, Esther Schneider.
Ich habe es weniger bitter gelesen als Sie. Aber ne, das stimmt schon. Ich wollte es vorher andeuten, denn es ist schwierig auszudrücken. Sie hat irgendwo in der Poesie einen Punkt gefunden, wo sie die ganze Kritik bestehen lassen kann. Aber es ist keine Anklage. Es ist kein Manifest. Es ist nicht verbittert, gar nicht. Obwohl es immer noch scharfe Kritik ist.
Es ist auch sehr witzig. Also zum Beispiel sagt sie ja, die eine Frau, also zwei Frauen werden vergewaltigt. Und dann sagt die eine zur anderen, ja, ach komm, lass doch das mit der Jungfräulichkeit. Ich war auch mal eine Jungfrau, ist doch völlig unwichtig, diese Jungfräulichkeit. Und damit ist jetzt Schluss. Na und? Eine Zeit lang waren wir Jungfrauen, jetzt sind wir es nicht mehr. Also diese Art, wie sie das macht, also damit umgeht, mit diesem höchsten Kult, der da betrieben wird, das fand ich schon sehr stark. Und das zeigt auch ihren ihren Witz und ihre Ironie, die sie hat.
Wir müssen hier einen Punkt machen, die Angaben noch zum Buch Janus Parsipur, Frauen ohne Männer aus dem Farsi von Jutta Himmelreich, 134 Seiten, Suhrkamp Verlag. Reflexe hier auf Deres 2, Literatur im Gespräch mit Esther Schneider und Felix Schneider und den Neuerscheinungen zweier Teheraner Autoren. Amir Hassan Ceheltan ist mit seinen 56 10 Jahre jünger als Janus Parsipur und er taucht mit dem letzten Teil seiner Romantrilogie über seine Geburtsstadt ins Jahr 1994 ein. Wir begegnen Keremet wieder, der sich vom Straßenjungen zum Gefängnisdirektor gemausert hat. Teheran, Stadt ohne Himmel, eine Chronologie von Albtraum und Tod, beginnt so.
4 Uhr nachmittags. Die Kinder standen mitten in der Halle, sie waren fertig angezogen. Gonche war dabei, in die Schuhe zu schlüpfen. Sie wollten offensichtlich fort. Dennoch fragte Keremet, »Ihr geht aus?« Statt zu antworten, erkundigte sich Gonche ihrerseits, »Du bist schon zurück? Warum so früh?« Keremet legte seine Aktentasche auf den Tisch und flezte sich in den Sessel, der dort stand. Er küsste Samie, der an ihn herangetreten war, weil er ihm etwas zeigen wollte, und erwiderte, »Ich hatte keinen Bock, was zu machen«, ich war überhaupt nicht in Stimmung. Gonche schickte die Kinder mit einer Handbewegung zur Tür und meinte, »Kein Wunder, bei der nervtötenden Arbeit, die du hast.« Dann sah sie ihren Mann an. Es war zwar nichts Neues, aber sie musste es ihm trotzdem noch einmal sagen. »Diese Arbeit ist schließlich und endlich auch nicht Gott gegeben, das weißt du ja. Die Leute beschimpfen und verwünschen uns hinter unserem Rücken.« Dann nickte sie zum Zeichen der Konzentration und sprach halblaut zu sich selbst, »Ich muss los.« Die Kinder waren inzwischen zur Tür hinausgetreten. Gonche blieb, bevor sie diese schloss, einen Augenblick auf der Schwelle stehen und meinte dann mit Blick auf die Kinder, »Wir gehen ins Kino und vielleicht essen wir danach auch unterwegs Abendbrot. Für dich steht was im Kühlschrank, falls du noch nicht gegessen hast. Im Übrigen«, darauf wandte sie Keremet den Kopf zu, hat eine Frau angerufen und nach dir gefragt. Sie heißt Tala. Zunächst glaubte Keremet seinen Ohren nicht zu trauen. Plötzlich strich er die Lehne glatt und wollte fragen, wer? Aber er tat es nicht. Gonches Gesichtsausdruck war vollkommen ernst. Atemlos wiederholte er, Tala.
Jennifer Kakshuri las den Anfang von Amir Hassan Ceheltans Roman Teheran, Stadt ohne Himmel. 24 Stunden sind es, von 4 Uhr nachmittags bis 4 Uhr nachmittags, dann wird Keremet tot sein. Tala, eine ehemalige Geliebte, taucht wieder auf aus dem kanadischen Exil. Sie will ihre Willen zurück, doch Keremet ist eben nicht so einflussreich, dass er sie ihr beschaffen könnte. Interessant für mich, im Grunde ist Keremet so etwas wie eine Gegenfigur, das ist zufällig, das ergibt sich so zu den 5 Frauen, die wir bei Janus Parsipur kennengelernt haben, also so wie sich diese 5 Frauen alle auf ihre Weise mit der Jungfräulichkeit beschäftigen, was ja auch etwas damit zu tun hat mit den Verhältnissen, in denen sie stecken und aus denen sie nicht raus können, so ist Keremet der sich exzessiv mit seiner Männlichkeit beschäftigt. Und wir tauchen ja ganz tief ein in seine Biografie. Er wird uns auch in einer Art Vorwort vorgestellt, als wäre er eine lebende Person. Und wir folgen den Gedanken, die er hat. Das sind hauptsächlich eigentlich seine Gedanken, das ist so Rückblicke. Und meine Erfahrung war dabei, dass ich ihn höchst zwiespältig wahrnehme. Also einerseits ist er mir natürlich zutiefst unsympathisch. Sie sagten ganz zu Anfang mal, Felix Schneider ist ein Monster. Und gleichzeitig komme ich ihm sehr nahe, auch emotional. Wie geht's Ihnen da? Wie würden Sie ihn beschreiben als Figur?
Ich würde eine zentrale Szene, die immer wieder kommt, erinnern wollen in einem Zitat. Er fuhr sich mit der Hand ans Geschlecht und sagte, es stimmt schon, dass ich von da unten gekommen bin. Aber trotz allem habe ich es bis hierher geschafft.
Das ist jetzt lustig, dass Sie das sagen, weil ich habe mir genau den gleichen Satz auch aufgeschrieben. Der kommt sicher etwa 20 Mal vor im ganzen Roman, immer diese Hand, die zu seinem Geschlecht fährt. Also ich finde, der Autor geht eigentlich mit diesem Macho, es ist eigentlich ein Macho, ein Folterer, ein Macho, eine wirklich üble Gestalt aus der Teheraner Unterwelt, aber der Autor geht sehr sensibel um mit dieser Hauptfigur und macht es einem auch überhaupt nicht einfach, diese Figur zu hassen oder diese Figur zu verabscheuen. Man kann sich nicht, also ich konnte es jedenfalls nicht, ich konnte mich nicht distanzieren von dieser Hauptfigur, sondern diese Hauptfigur hat mich berührt, sie hat mich auch, ich fand sie streckenweise auch sympathisch und streckenweise habe ich sie verabscheut. Also sie hat mich nicht kalt gelassen.
Natürlich, ein unheimlich brutaler Kerl, aber was heißt denn das von da unten? Das heißt, der einmal Soziale, er kommt aus der Dorfarmut und hat deswegen sein ganzes Leben lang Rachegefühle, einen ganz zugespitzten Klassenhass, das ist das eine. Das andere aber auch von da unten heißt, vom Trieb, vom Begehren her, ist ein enorm vitaler Typ, seine große Obsession ist die Frau und nicht nur seine, deswegen ist er natürlich auch typisch für diese Geschichten, für diese Typus von Männern, die in der Teheraner Geschichte oder in der iranischen Geschichte eine große Rolle gespielt haben. Seine tägliche, stündliche, sekündliche Obsession ist die Frau und insbesondere dann die Mutter. Mhm. Er hat großartige Träume von seiner Mutter. Er sieht seine Mutter. Er ist zu Hause. Er sagt, ich habe Hunger. Die Mutter hat die Hände leer. Sie entblößt ihre Brust und plötzlich, siehe da, sie ist eine junge Frau, eine schöne Frau. Er liegt bei einer Nutte, also so Edelnutte, und kuschelt sich dann ein und zuckelt am Mund. Solches, das heißt, er ist sehr schutzlos auch. Er hat Angst hinter diesem Mackergehabe, also der brutalsten Mackergehabe. Mhm. Das ist ein Folterer. Er schlägt junge Frauen zusammen, wenn sie Flugblätter verteilen, oder lässt sie zusammenschlagen. Steckt eine große Schutzlosigkeit. Er hat eigentlich permanent Angst und weiß nicht, wo er hingehört. Auch Angst vor seiner eigenen Vergangenheit. Das ist vielleicht die dritte Bedeutung von diesem da unten. Seine eigene Vergangenheit, die er nicht wahrhaben will. Und die Obsession Frau, das finde ich das Interessanteste. Vielleicht ist hinter dieser ganzen Politik, die ja auch miterzählt wird, ist überhaupt das Geschlechterverhältnis das Wesentliche. Was ist da Politik, würde ich mal in die Runde werfen, was da gezeigt wird.
Oder ich würde den Faden wieder aufnehmen und sagen, was Sie sagten ja vorhin, Esther Schneider, die Figur sei so sensibel gezeichnet. Also der Autor Amir Hassan Çeletan wende sich dieser Figur so sensibel zu. Ich denke, das hat einen Grund. Also wenn er uns einfach nur irgendein x-beliebiges Schwein, irgendein Mafia-Boss, was weiß ich, vorstellen wollte, dann würde das vermutlich anders machen. Also ich kann das schwer auf einen Punkt bringen, aber ich spüre ganz stark, dass unter dieser Figur eigentlich auch diese ganze iranische Geschichte mitläuft. Also von der kolonialen Zeit über die Schah-Zeit, über die Revolution. Das ist alles sehr präsent in der Art und Weise, wie da zum Beispiel über Körper, über Sexualität.
Die Frage ist eigentlich nur, was ist unten und oben? Das finde ich interessant. Mir ist es eher so vorgekommen, als wäre die Politik, die politischen Ereignisse oben und unten wären diese Geschlechterverhältnisse, diese Obsessionen dieser Männer, die 24 Stunden im Tag damit beschäftigt sind, ihre Frauen daran zu hindern, dass sie als Nutten enden. Hat nichts mit den Frauen zu tun, das ist die Obsession der Männer. Ich meine, es würde etwas zusammenpassen mit dem anderen Buch, Amerikaner töten in Teheran, wo er ja auch die Politik so etwas zurückführt, oder ist vielleicht übertrieben gesagt, unter der Politik so diese iranischen, düsteren, mystischen Traditionen entdeckt. Ich weiß einfach nicht, was ist unten und oben, vielleicht ist unten die Geschlechterverhältnisse.
Ja, und da muss man ja auch noch sagen, dass bei den Geschlechterverhältnissen, also die ganze Sexualität ja auch noch eine andere Variante hat. Er selber wurde auch missbraucht als kleiner Junge. Als er in die Großstadt kam, wurde er von einem britischen Offizier vergewaltigt und er wurde auch später mehrmals wieder vergewaltigt. Also diese Sexualität, die durchdrängt irgendwie alles in diesem Buch. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich finde, der Autor zeigt uns auch, dass in dieser Gesellschaft, die ja so viel erlebt hat im 20. Jahrhundert mit diesen Umstürzen, dass die auch irgendwie wie ihren moralischen Maßstab verloren haben. Also irgendwo sind alle Leute, egal aus welcher Schicht, sind der Willkür und der Gewalt ausgesetzt. Also man hat irgendwie wie kein soll ich das sagen, man hat keine Rechtssicherheit in diesem Staat. Und das, finde ich, kommt eben auch anhand dieser Figur zum Vorschein. Das möchte uns der Autor auch zeigen.
Rechtssicherheit in unserem Sinne sicher nicht. Er ist die Rechtssicherheit, dieser Keramat, in seinem Viertel. Was er bestimmt und sei es noch so weggeschiebt. Er kann aber nicht sagen, dass er selber keine moralischen Maßstäbe hätte.
Nein, er hat moralische Maßstäbe, also ein sehr skurriles Ehrgefühl, das er sich aus ganz verschiedenen, soll ich sagen, aus Kinofilmen und aus seinem Leben, wo er herkommt. Also das ist ein Gebilde, das er sich zusammensetzt, was für ihn das Ehrgefühl ist. Es geht auch sehr stark um Ehre in diesem Buch.
Er foltert einmal eine Kommunistin, ein Mädchen, und sagt, zieh dich aus. Und das Mädchen sagt, zieh mich nicht aus vor einem Mann. Das akzeptiert er zum Beispiel. Genau. Das heißt, er hat schon, aber es ist natürlich ganz schwierige moralische Verhältnisse, es ist eine ganz strikte Trennung von Lust, Begehren und auf der anderen Seite Brauch, Ritus, Sexualität. Also seine Frau, diese arme Gonche, kommt als Individuum überhaupt nicht vor. Das ist kein Individuum.
Eine allerletzte Frage zum Schluss noch und damit einen Bogen schlagend zu beiden Büchern. Was für Keramat sehr wichtig ist, ist das Kino. Also er hat keine Schulbildung, er lebt mehr oder weniger als Straßenkind und im Kino holt er sich dann eigentlich die ganze Inspiration auch für seine Lebensphilosophie, für sein Weltbild. Bei den Frauen, den fünf Frauen in Sharnoush Parsipours Buch Frauen ohne Männer ist es ganz ähnlich. Die sind ja so eingeschlossen, die können sich eigentlich nur an das halten, was man ihnen zugesteht, zum Beispiel Romane lesen oder den Koran lesen und sich dann ihre abstrusen Vorstellungen zwischen Prinzessin und Jungfrau zusammenzimmern. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass da auch ein Schlüssel liegen könnte zu diesen beiden Büchern. Also die Frage an Sie beide zum Schluss, Felix Schneider, Esther Schneider, inwieweit zeigen diese Bücher auch etwas von einem geschichtsfernen Raum, in dem dieses Land zwangsläufig sich immer wieder, in den es immer wieder gestoßen wurde, auch durch die ganzen Umstürze.
Eine schwer verunsicherte Gesellschaft, scheint es mir, die aufschnappt, was von außen, von den Amerikanern, von der Moderne kommt und das schlecht und recht integriert.
Ja, und die aber trotzdem damit wie nicht richtig umgehen kann.
Auch hier, wir machen einen Punkt. Die Angaben noch zum Buch Amir Hassan, Cheheltan, Teheran, Stadt ohne Himmel, eine Chronologie von Albtraum und Tod aus dem Persischen von Kurt Scharf, 222 Seiten, CH Beck Verlag. Wir kommen hier in Literatur im Gespräch zum Schluss wie immer zu den Tipps, Ihren Leseempfehlungen, Esther Schneider und Felix Schneider. Sie, Felix Schneider, haben ein Gedichtband gewählt, König der Welt, des Schaffhauser Kabarettisten und Autors Ralf Schlatter. Warum?
Deswegen, weil da folgendes Gedicht drinsteht. Die Schnecke, sagte die Stimme im Tierfilm, hat in ihrem Häuschen alles, was sie braucht, das Herz und die Lunge. Als erstes warf ich den Fernseher zum Fenster hinaus.
Wollen Sie vielleicht noch einen Satz dazu sagen?
Ja, weil Sie lachen müssen, ich musste nämlich auch lachen. Einfach witzige Sprachspielereien ist ein absoluter Kontrapunkt und Gegensatz zu dem, was wir gerade besprochen haben. Witzige, aber gut gemachte Sprachspielereien. Es gibt dann auch welche, die noch etwas mehr Nachdenklichkeit provozieren.
Vielen Dank, Felix Schneider. Ralf Schlatter, König der Welt, erschienen im Wolfbach Verlag. Legen Sie uns also zur Lektüre ans Herz. Sie, Esther Schneider, bleiben mit Hinter dem Mond der deutschen Journalistin und Autorin Weiss Kiani im Iran. Warum empfehlen Sie uns diesen Roman?
Weil er etwas komplett anderes ist als diese beiden Bücher, die ja beide sehr auch poetisch sind. Das ist dieses Buch überhaupt nicht. Hinter dem Mond von Weiss Kiani spielt im Iran, und zwar in den 70er Jahren bis in die 80er Jahre. Und es zeigt auch nochmal einen Blick nach Teheran, spielt auch in Teheran, und zwar in die Zeit kurz vor dem Sturz des Schah. Und die Hauptfigur ist diesmal ein Teenager, und zwar ein Mädchen, das im Westen geboren und aufgewachsen ist, bis es etwa 9 Jahre alt war und dann mit ihren Eltern, die aus dem Iran stammen, zurück nach Teheran fährt. Eine Familie, die aus der Oberschicht ist. Und dieses Mädchen verweigert sich einfach dem Land. Es will Farsini, also die Sprache, nicht lernen. Es leistet Widerstand, wo es nur kann. Also eine richtig freche Göre. Was ganz anderes, was wir bis jetzt über Frauen gehört haben. Und einfach als Kontrapunkt habe ich dieses Buch ausgewählt, weil es eben zeigt, wie ein Kind, das zwischen diese zwei Kulturen gerät, damit umgeht.
Vielen Dank, Esther Schneider. Hier nochmals die Angaben zu Ihrem Tipp. Hinter dem Mond von Weiss Kiani, erschienen bei Hoffmann und Campe.
Esther Schneider und Felix Schneider diskutierten in Literatur im Gespräch Neuerscheinungen von Shahrnush Parsipur und Amir Hassan Cheheltan.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.